Wir lernen ja in der Medizin immer, dass man eine Diagnose stellen muss und dann diese Diagnose behandelt, oder? An dieser Diagnose hängt aber meistens auch noch ein Mensch. Und das Problem ist, dass Sie in Wirklichkeit keine Diagnosen behandeln, sondern Menschen. Und wenn Sie sich einmal die Seite 18 und 19 im ICD-10 durchlesen, dann steht drinnen, dass diese Diagnosen nur gemacht sind, um Störungen, Disorders, zwischen verschiedenen Ländern zu vergleichen, nicht für die Therapie. Und das gilt nicht nur für die Leber. Wir haben heute sehr viele Untergruppen gehört. Sie wissen ja, das Hirn lernt, es lernt gerne, es kann nichts anderes. Deswegen habe ich da auch zugehört, um wieder ein bisschen was dazu zu lernen, weil ich ja das meiste nicht weiß. Sie wissen, im Wissen sind wir unterschiedlich einverstanden. Glauben Sie mir, dass wir im Nichtwissen unendlich gleich sind. Und das sollte man eigentlich einmal nicht vergessen. Ich werde Ihnen ein paar nur Tipps geben, mehr ist da aus der Sache nicht drinnen. Beginnen wir vielleicht. Wie schon gesagt, die meisten Leute haben nicht nur eine Krankheit, sondern sie haben, wenn sie älter werden oder vor allem wenn es aus armen Schichten kommt, haben sie meist sehr viele verschiedene Krankheiten. Ich mache seit 3 Jahren Ambulanz im Davinzirast. Glauben Sie mir, eine Krankheit hat fast keiner. Und ich bin den Spitälern sehr dankbar, wenn sie mir dann wieder mal einen abnehmen. Sie sehen hier sehr klar, zum Beispiel an diesem Tier, wenn man Alkoholkranke untersucht, dass auch Leute mit sehr hohen. Entschuldigung, wie komme ich zurück? Dankeschön. Und wie mache ich das jetzt da? Ja, okay. Dass auch Alkoholkranke, dass es da immerhin von 414 hier 119 gibt, die gar keine, Entschuldigung, 126 gibt, die gar keine keine Lebererkrankung haben. Also auch schwerste Alkoholiker können ganz normale Leberwerte haben. Und Sie sehen, dass es auch eine Gruppe gibt, wo eine Indikation zu Transplantationen besteht. Weil du vorher die Transplantation angesprochen hast. Wir haben untersucht in Wien mit der Berlakovic über 8 Jahre nach Transplantation mit einem Therapieprogramm für Alkoholkranke die Rückfallrate. Die ist bei 86 Leuten, haben nur 2 Slips gehabt. Wir haben das Gleiche gemacht in Graz, wo es keine Therapieangebot gibt. Da waren 98% innerhalb des ersten halben Jahres rückfällig. Gleichgültig, welche Prognosekriterien sie da erstellt haben. Nun, wenn man Alkoholabhängigkeit in Untergruppen einteilt, ich kann nicht ins Detail gehen, die erste Gruppe sind Leute, die keine Persönlichkeitsstörung haben, keine psychiatrischen Patienten sind, also keine bipolare Störung haben, keine Depressionen, sondern die den Alkohol nicht vertragen und Alkohol ganz einfach nehmen, um Entzugssyndrome zu vermeiden. Um diese Entzugssyndrome selber zu behandeln, wo wir wissen, dass sie genetisch, metabolisch andere Stoffwechsel haben wie andere Menschen. Als Beispiel, die haben auch ein hohes Homozystein, weil diese Gruppe die Gruppe ist, die dann mit 50 Jahren immer angepasst plötzlich am Herzinfarkt stirbt. Das ist diese Gruppe und da gibt es auch eine eigene Dopamingenetik und alles Mögliche, was man nachlesen kann. Die zweite Gruppe hat eine Persönlichkeitsstörung in Richtung sehr niederes Selbstwertgefühl und die verwenden Alkohol, um mehr Macht zu bekommen. Die haben kaum Entzugserscheinungen. Vielleicht einen leichten, angespannten Tremor, aber sie haben auf keinen Fall diesen dreidimensionalen Tremor. Und sie haben auch einen milden Verlauf. Das heißt, da gibt es dann jahrelang, wo nichts Besonderes passiert. Dann haben es die Dreiergruppe, die sich selbst behandelt, die bipolare Erkrankungen hat und die Alkohol ganz einfach einsetzt, um schlafen zu können, um ihre Depressionen zu behandeln. Wenn sie wissenschaftlich interessiert sind, da gibt es auch eine eigene Genetik. Im Journal of Affective Disorder, das ist so das Top-Journal, ist da publiziert, dass bei Frauen hier eine eigene Genetik ist. Die vierte Gruppe hat vor dem 14. Lebensjahr schon schwere, oft zerebrale Schäden, kindliche Verhaltensstörungen und dann wird der Alkohol nur mehr ein komplizierender Faktor. Dementsprechend haben sie natürlich auch eine eher schlechte Prognose. Wenn man zum Beispiel den Frontallappen untersucht, dann haben die in allen Funktionen deutliche Schäden, aber die haben schon vor dem 14. Lebensjahr. Die haben es nicht erst beim Alkohol. Das heißt, das ist eine ganz, ganz andere Gruppe. Auch die hat eine eigene Genetik, für Sie vielleicht gastroenterologisch interessant. Die haben eine genetische Mutation im MTHF-System, das auch das Dickdarmkarzinom hat. Wir haben zurzeit eine große Studie laufen, wo wir uns anschauen, ob diese Untergruppe Typ 4 mit Kolonkarzinomen korreliert. Weil das wieder eine eigene Therapiemethode wäre. Das heißt, wir lösen uns eigentlich von der Diagnose völlig ab. Wenn man nun diese weißen Balken anschaut, dann ist es die Häufigkeit dieser Untergruppen in einer Catchment Area. Also das waren 112.000 Einwohner im Nord, die vier nördlichen Bezirke des Burgenlandes, wie häufig ganz einfach die einzelnen Gruppen vorkommen. Und dann sind wir ganz einfach in die Psychiatrie gegangen und auf die Gastroenterologie und haben geschaut, wie sich die Raten unterscheiden. Und Sie sehen ganz klar, dass zum Beispiel auf der Gastroenterologie vor allem Typ-2-Patienten sind. Das heißt, dort müsste eigentlich ein Therapieschema folgen, das dieser Typ-2-Symptomatik entspricht. Weil wenn Sie sagen, ich behandle nur einen Alkoholkranken und gehe nicht auf diese Untergruppen ein, dann definieren Sie nur, dass Sie diese Gruppe nicht interessiert, dass Sie sich nicht darum kümmern wollen und dass Sie sie nicht behandeln wollen. Und das, was heute mit Alkoholkranken passiert, ist wirklich schrecklich in Österreich. Sie können die DHS zum Beispiel anschauen, die deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren, können Sie sich frei herunterladen. Da sehen Sie die Kriterien, die man heute braucht. Oder Sie können ganz einfach nur die Studentenmaterialien der Psychiatrieprüfung anschauen, dann sehen Sie, wo die Frage drinnen steht, welches Medikament gebe ich bei Typ 3. Wenn Sie das nicht wissen, fliegen Sie durch. Wenn Sie dann irgendwen hinschicken auf eine Therapie, dann kommt der zurück und da steht drauf Alkoholabhängigkeit, er soll abstinent sein, bitte keine Tranquilizer. Das ist eine Information, die aus psychiatrischer Sicht lächerlich ist und schon langsam eigentlich verboten gehört. Nun, wie kommt der Patient? Oft kommt er betrunken, aber oft kommt er zu Ihnen mit der Lebererkrankung auch nüchtern. Und dann würden Sie ja ganz gern wissen, wie ist eigentlich sein Trinkverhalten? Schauen wir uns das Trinkverhalten an. Also er kommt nicht nur nüchtern oder betrunken, sondern kommt auch mit einem Durchgangssyndrom. Er hat eine Leistungsreduktion, er merkt sie oft nichts. Er geht auch auf Ihre Argumente oft nicht ein und er ist oft sehr empfindlich. Wenn Sie irgendwas anderes sagen, fängt er zu weinen an oder reagiert aggressiv. Das ist kein Persönlichkeitsmerkmal dieses Patienten, sondern das ist ein Durchgangssyndrom aufgrund der Leberschädigung und aufgrund des Alkohols. Also bitte nehmen Sie das nicht persönlich, sondern warten Sie, bis er einige Zeit abstinent ist, bis ihn einige Zeit in eine kontrollierte Situation bringen kann, dann werden Sie sehen, dass sich diese Persönlichkeitszüge massiv verändern. In 2, 3, 4 Wochen. Und erst dann können Sie überhaupt eine Interaktion oder Therapie, was Psychotherapie zum Beispiel ist, aufbauen. Ganz einfach. Wie differenzieren Sie, wenn ein Patient zu Ihnen kommt, ist es eher die Leber oder ist es eher der Alkohol? Beide haben kognitive Störungen, beide haben diese Durchgangssyndrome. Der Alkohol ist nass. Der schwitzt. Die Leber ist trocken. Der Alkohol hat einen dreidimensionalen Tremor oft. Eine Herz-Kreislauf-Instabilität. Das hat der mit der Leber nicht. Der hat oft einen niederen Blutdruck und hat manchmal einen zerebellären Tremor, manchmal ein bisschen einen Anspannungstremor, aber nie diesen Tremor. Und anhand von dem können Sie dann schon sagen, was brauchen Sie für die Therapie? Was können Sie jetzt objektivieren, wenn Sie es wissen wollen? Mich würde zum Beispiel interessieren, ob diese Studien über die Wirksamkeit der Medikamente wirklich kontrolliert wurden über das Alkoholverhalten. Das könnte ja das auch beeinflussen, die Frage der Response. Nun, Atemalkohol ist sicher das verlässlichste, hundertprozentig, ganz einfach. Sie brauchen ihn nicht mehr durchblasen lassen, durch das Röhrchen, Sie können das daneben hinlegen. Und glauben Sie mir, es ist ein Unterschied, ob er mit Ihnen kommt. Was glauben Sie, was ist das Höchste, was wir gemessen haben bei einem gehenden Patienten? 9,2 Promille. Ja, also man kann sich sehr irren. Ob der kommt unter 2,4 Promille, ob der kommt mit 0,5 oder kommt nicht, diese Information ist schon ganz gut, einmal zu wissen. Die zweite, wenn man wissen möchte, wie er die letzten Tage getrunken hat, kann man das Ethylglucuronid messen, entweder im Harn oder im Blut. Da kriege ich eine klare Antwort über die letzten 3, 4 Tage. Das CDT dann über 14 Tage. Allerdings ist es nicht mehr so spezifisch, vor allem nicht, wenn Sie eine Child C haben oder eine akute Hepatitis haben oder der Normotest unter 75 ist, weil das CDT nicht mehr aussagekräftig ist. Okay? Natürlich, wenn Sie für die Studien zum Beispiel, wäre es ideal, wenn man sich das Ethylglucuronid im Haar anschauen würde, dann würden Sie wissen, wie das Trinkverhalten die letzten 3 Monate war. Relativ einfach. 1 Zentimeter Haar gibt es aus und in Deutschland und in der Schweiz wird das heute schon für forensische Fragen verwendet, bei uns noch nicht ganz so. Erleben Sie das? Das ist eine normale Praxis von einem praktischen Arzt. Und Sie sehen ganz klar, dass 70% der Männer, 70 Patienten und 20 Patienten bei den Frauen die Diagnose Alkoholabhängigkeit erfüllen. Aber Sie haben auch eine große Gruppe mit einem Alkoholmissbrauch und dann eine noch größere, die mehr als 80 Gramm reinen Alkohol mehr oder weniger täglich trinken. Also das heißt, Sie haben etwa ein Viertel, wo die Teiletiologie Alkohol ist. Weil wenn Sie die Interaktionen interessieren, am 24. Mai machen wir ein Kollegium Publikum zu der Frage Medikamenteninteraktion, unsere tägliche Herausforderung. Weil Sie kriegen ja alle eine Palette und dann nehmen Sie halt die Medikamente am Abend mit einem Achtel Wein. Und dazu rauchen Sie dann Zigaretten. Das sollte man eigentlich an sich eher nicht vergessen. Auf der internen Abteilung, wenn man da das CDT als Marker macht, das CDT wird nur positiv, wenn man mindestens 80 Gramm reinen Alkohol über länger als 3 Wochen trinkt. Ja? 80 Gramm, das heißt jeden Tag ein Liter Wein. Das sind immerhin 29% positiv. Überlegen Sie die Interaktion mit Ihren Medikamenten. Sie wissen ja, dass es damit zu einem rascheren Abbau kommt Ihrer Medikamente, zu einem rascheren Turnover. Das heißt, wenn Sie es nicht wissen, dosieren Sie meist nicht richtig. Bei angemeldeten Operationen haben Sie auch 12%. Auf den psychiatrischen Abteilungen, auch wenn die kommen mit Angststörung, Depression oder was auch immer, sind es auch 25%. Also mir geht es nicht um den Patienten, der sagt, ich möchte einen Entwöhnungskur nach Karlsburg, den schicken Sie und aus. Aber der normale Patient kommt ja mit Ihnen zu Beschwerden, wegen der Leber, und erwartet von Ihnen eine richtige medizinische Beratung. Das ist das Mindeste, was ihm eigentlich zusteht. Nun, wie stellen Sie Fragen, indem, wenn Sie Alkohol vermuten, wenn Sie nur fragen, trinken Sie Alkohol, dann sagen 85% der Menschen ja. Das ist keine Information. Wenn Sie sagen, wenn Sie Alkohol trinken, was sind die angenehmen Wirkungen, was sind die unangenehmen Wirkungen? Wenn Sie länger trinken, welche Beschwerden bekommen Sie? Die Beschwerden, die Sie zu mir geführt haben, werden die durch Alkohol verschlechtert oder verbessert? Dann merkt der Patient, dass Sie am Patienten interessiert sind und dass es nur eine Teilinformation des Alkohols ist, die Sie benötigen, die Sie ihm auch erklären können, weil Sie ja Medikamente geben. Bei allen, fast allen Medikamenten steht drauf, nicht mit Alkohol zu geben. Das heißt, das ist ja auch eine Möglichkeit, ohne jetzt irgendwie moralisierend zu sein, zu sagen, okay, ich gebe Ihnen jetzt dieses Medikament, aber bitte in der Zeit kein Tropfen Alkohol, weil ich möchte das Medikament beurteilen können. Und dann kann der Patient darauf sagen, ja, das mache ich, oder er kann sagen, ich mache es nicht. Wenn er sagt, ich mache es nicht, kann man fragen, warum machen Sie es nicht? Und dann sagt er, ja, wenn ich das mache, dann fange ich so an zum Zittern, dass ich nicht arbeiten kann. Oder er sagt, ich kann nicht schlafen, oder es kommt irgendeine Symptomatik. Und dann können Sie sagen, ja, dafür habe ich aber vielleicht was Besseres, oder reduzieren wir vielleicht langsam, wenn Sie es nicht akut können. Und Sie definieren gemeinsam ganz einfach ein Therapieziel, was realistisch und erreichbar ist. Wie gesagt, das klinische Bild mit der Lebererkrankung hat auch Individualfaktoren. Es ist ein großer Unterschied, in welchem Alter, welches Geschlecht, wie gesagt, nicht nur die Sexualorgane differenzieren zwischen Männern und Frauen, in der Psychiatrie vor allem die Frage der Coping-Strategien, wie man Ziele vorgibt, welche psychiatrische Therapie man macht, welche psychotherapeutische Maßnahmen man trifft, das ist alles genderspezifisch. Die Art der Persönlichkeit, der intellektuellen Ausstattung, genetische Vulnerabilitäten nicht nur in der Leber, sondern natürlich auch im Gehirn, das ist völlig klar. Der psychopathologische Zustand, dann die Interaktion mit anderen Dingen, fast alle, die massiv trinken, rauchen auch. Das heißt, die haben also immer diese Kombination und oft, wenn die dann ins Spital kommen, die ersten 3-4 Tage dürfen sie nicht rauchen, das heißt, sie haben einen Nikotinentzug, damit werden sie unruhig, grantig, schlecht pflegbar. Wenn man dann nichts davon versteht, gibt man ihnen noch ein Neuroleptikum, sodass das Dopamin noch weiter hinuntergeht und damit werden die Leute dann dyskinetisch. Und wenn sie dyskinetisch werden, kriegen sie noch ein L-Dopa und dann werden sie tolerant. Und dann kriegen sie Hochtranquilizer und dann holen sie mich. Das war vielleicht früher besser durchbrechbar. Was ich Ihnen erzähle, ist ein Erlebnis von gestern. Ja? Also das ist nicht etwas von irgendwo. Was passiert heute? Normal wird den Leuten nur, die werden nur dem Deprivationseffekt ausgesetzt. Wenn sie eine Maus oder eine Ratte haben und sie geben denen Alkohol oder Wasser, dann ist es so, dass 5% der Tiere beginnen massiv zu trinken. Die, die sich gewöhnt haben, wenn man denen dann die Flasche wegnimmt und nur mehr Wasser, dann werden es äußerst unruhig und unknastig, diese Tiere. Und wenn man ihnen dann wieder die Flasche hineinhängt, dann trinken sie 4-mal so viel wie vorher. Das heißt, ein Entzug ohne entsprechende Therapie verschlechtert den Verlauf. Und das sollte man nie vergessen, weil im Spital passiert das ja. Ja? Und da sollte man zumindest dann den richtigen, eben für diese Entzugssymptomatik, die richtige Therapie haben, die nicht nur Tranquilizer sind, sondern die typenspezifisch sind und vor allem auch dann die richtige Rückfallprophylaxe. Alkohol ist ein Pharmakon. Sie können nicht alkoholfrei leben, das ist ja Unsinn. Ja, weil Sie brauchen den Alkohol im Körper überhaupt, dass der Alkohol funktioniert. Aber auch wenn Sie ein Kilo Brot essen, da ist ein Gramm Alkohol drinnen. Und auf jedem Pharmakologie-Lehrbuch steht drinnen, die Dosis macht das Gift. Ich bin in dem Nano jetzt im letzten völlig erschrocken, dass ein sogenannter Fachmann, Tomasius aus Hamburg, gesagt hat, Haschisch macht keinen Entzug. Warum sollte es keinen Entzug machen, nach der Frage, wenn man entsprechend hoch nimmt? Wenn in Indien Alkohol untersucht, wäre auch keinen Entzug finden, wenn die zeitweilig was trinken. Und wenn die zeitweilig bei uns rauchen, findet man natürlich auch nichts. Aber wenn man in die Anbaugebiete geht, zumindest nach Chiang Rai im Norden von Thailand, und ich habe dort eine Zeit gelebt, 3 Monate, dann sieht man sehr wohl tolerante Zustandsbilder wie bei uns die burgenländischen Weinbauern. Ja, aber es ist ärgerlich, dass das der sogenannte Experte sagt. Das ist schon schlimm. Okay. Motivation, wozu, wofür, wie lange? Wenn wer bei Ihnen ist, bitte bis zum nächsten Appointment. Versuchen Sie einmal zu reduzieren oder aufzuhören. Wir machen jetzt das so und so. Bitte keine lebenslangen Therapieziele. Wenn ich Ihnen heute sage, Sie dürfen ein Leben lang keine Schokolade essen, das ist ja nicht nehmbar, oder? Als zweite Geschichte, wenn wer leistungsreduziert ist, sie nichts merkt, wenn er von Ihnen wieder weggeht, gar nicht weiß, was Sie mit Ihrem Gerät haben, ja, aufgrund des hohen Ammoniaks und anderer Dinge, dann müssen Sie in einer Situation bringen, wo er von außen geschützt wird. Oder es ist unrealistisch zu glauben, dass der abstinent ist. Das geht ganz einfach nicht. Also bitte reale Ziele, die Sie und der Patient akzeptieren. Natürlich wünsche ich mir, dass alle abstinent leben. Das ist eh klar von meinen Patienten. Aber glauben Sie mir, in der Prospektivzeit, jetzt über viele, viele Jahre, habe ich sehr viele, die einmal im Urlaub ein bisschen was trinken, dann die sich sonstige Ausnahmen gemacht haben, die das Ganze ritualisiert haben in irgendeiner Form und damit sehr, sehr gut fahren. Und nicht nur das alles oder nichts. Das kommt ja eher aus der Religion, oder? Sprache informiert nicht nur, sie orientiert auch. Wenn ich Ihnen sage, ich werde es jetzt untersuchen und das wird nicht wehtun. Haben Sie das schon mal gehört? Das ist genauso, wenn ich Ihnen sage, Sie sollen nicht trinken. Haben Sie das schon mal gehört? Dann machen wir jetzt eine Untersuchung. Sie dürfen jetzt sich keine Zitrone vorstellen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, sich eine Zitrone vorzustellen. Bitte, wenn Sie die Zitrone aufschneiden und Sie lassen sie über die Zunge rinnen, Sie spüren bitte nicht den Geschmack von dieser Zitrone. Wie ich an einer averbalen Äußerung merke, verschwindet die Negation. Das heißt, wenn Sie sagen, nicht trinken oder nicht wehtun, ist gleich, das wird wehtun und bitte sauf. Ja? Also deshalb muss man die Wortwahl so wählen, dass der einen Gewinn hat. Womit hat er einen Gewinn? Er hat einen Gewinn in einer Zunahme von Freiheit. Wenn ich ihm erkläre, dass der Alkohol im Freiheitsgrade wegnimmt und er hat viel mehr Freiheiten und viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten, wenn er beginnt, den Alkohol zu reduzieren oder einmal eine Pause zu machen, dann kann er das nehmen. Also es geht darum, auch die richtige Wortwahl zu finden. Das wäre ein eigenes Thema einer Fortbildung. Das kann so natürlich nicht gehen. Aber ich muss ja in der Ordination auch was verdienen, sonst verhungere ich ja. Das sind diese 4 Gruppen, da will ich nicht eingehen. Was ist das Mindeste? Es gibt eine Menge Medikamente und wir wissen heute, dass die erste Gruppe braucht Benzodiazepine und sofort auch Acamprosat. Dann haben sie 85% Abstinente nach 2 Jahren. Der Zweier behandeln wir heute mit GHB im Entzug, mit Alcover, selten noch mit Thiabrid, geben nie Benzodiazepine und langfristig ist es eine Frage der Psychotherapie, aber nicht der Medikation. Da geht es ja um die Hebung des Selbstwertgefühles. Das ist was ganz anderes. Da geht es um persönlichkeitsbezogene Unterstützung. Die Dreiergruppe, die sich selbst behandelt, ihrer Depression, braucht das Antikrävungssubstanz GHB, vor allem im Rückfall, im Entzug GHB, genau das gleiche GHB mit Carbamazepin. Jetzt gehen wir nur ganz kurz auf den Rückfall, weil es, na, vielleicht noch ein Tier, ich bin gleich fertig. Können Sie den Verlauf beeinflussen, wenn Sie den Menschen als Schlafmittel einen D1- oder D2-Rezeptorblocker geben, wie Flupentixol, dann verdoppeln Sie in der 1er-Gruppe und in der 3er-Gruppe die Rückfallraten. Das heißt, Sie können die Trinktage verdoppeln. Deshalb bitte in dieser Gruppe, diesen beiden Gruppen, nie D1- und D2-Rezeptorblocker. Das ist ein Kunstfehler, um es klar zu sagen. Esokos, Truxal, Dominal und diese Art von Medikamenten. Sie können es verbessern. Sie haben Placebo, Naltrexon, Acamprosat oder eine Kombination. Das ist eine deutsche Studie, aber ist auch in England und bei uns repliziert worden, das Ganze. Wenn Sie dem Einser kein Medikament geben, wird er mit jeder psychotherapeutischen Führung innerhalb von 20 Tagen rückfällig, hat den ersten Rausch und ist praktisch nie abstinent. Wenn Sie dem Naltrexon geben, hat er keine Wirkung. Und wenn Sie ihm Acamprosat geben, ist er die gesamte Zeit abstinent. Deswegen kann auch die Kombination nicht mehr als abstinent, kann man nicht sein in der Gesamtzeit. Die zweite Gruppe ist eben eine Psychotherapiegruppe, da geht es nicht um Medikation. Die Dreier- und Vierergruppe braucht Naltrexon. Acamprosat ist nicht wirksam. Und wenn Sie es kombinieren, verlieren Sie die Wirkung vom Naltrexon. Das heißt, ohne es zu wissen, ist ganz klar, dass Sie halt ganz einfach oft die falschen Patienten behandelt. Wir haben halt Daten zu den Opiatabhängigen, zu den Amphetaminabhängigen, zum Rauchen. Die Dreier- und Vierergruppe ist auch bei anderen Dingen eine eigene Gruppe, weil wir so diese Diskussion gehabt, wer gehört substituiert. Die Dreier- und Vierer-Opiatgruppe gehört substituiert, die Einser- und Zweier in Richtung Abstinenz und nicht substituieren. Also da gibt es heute mehr wie genug Daten, hat sich in Österreich noch nicht ganz herumgesprochen. Es gibt also eine Unzahl, da will ich gar nicht, kann ich nicht eingehen, aber vielleicht, Sie haben ja die Unterlagen oder bekommen die Unterlagen, Sie haben hier für alle Medikamente, die hier eingesetzt wird, Patientencharakteristika, die für diese Medikamente ideal sind. Also Alkoholabhängigkeit alleine ist keine Indikation mehr. Und das ist nicht erst seit Kurzem. So, der Adolorato hat das schon 2005 publiziert, die EMEA und die FDA haben das akzeptiert, auch mit dem Therapieziel Reduktion, nur in ideologisch denkenden, nicht gut ausgebildeten sogenannten Professionisten. Dort ist es natürlich nicht angekommen. Wer behandelt das? Je nach Typ einmal unterschiedliche Ziele. Beim Vierer, wie gesagt, ist das Ziel Reduktion, mehr ist nicht realistisch. Beim Dreier immer wieder Rückfälle, solange sie nicht Persönlichkeitsstrukturen verändert haben. Beim Zweier spielt der Rückfall kaum eine Rolle. Und der Einser ist abstinent, wenn man richtig medikamentös betreut. Wer soll das machen? Der Einser braucht keine Psychiatrie und der braucht auch keine Psychotherapie. Sondern da geht es um Selbsthilfegruppen, um den Trinkdruck der Bevölkerung entgegenzuarbeiten und die richtige Medikation. Der Zweier gehört zur Psychotherapie. Das ist nicht Kontrolle in einer Ambulanz, wo wer 3 Minuten redet und sagt, trinkst du. Das ist keine Psychotherapie, bitte. Sondern da geht es um echte Psychotherapie. Der Dreier braucht einen Psychiater, weil der braucht die richtige Basisstörung für bipolare Erkrankungen. Als Beispiel, wann gebe ich bei diesem Patienten Valproinsäure, wann gebe ich Lithium? Dazu muss man schon ein bisschen mehr wissen. Nämlich die Tatsache, beim hypertymen Temperament bei einer bipolaren Erkrankung gibt man Lithium. Wenn er zyklotymes Temperament im Hintergrund hat, gibt man Valproinsäure. Und beide untereinander, das andere wirkt ganz einfach nicht. Das hören Sie nie. Das hören Sie auch nie in der Pharmaindustrie, weil aus meiner Sicht viele Leute so gekauft sind, dass sie nur mehr große Krankheitsgruppen definieren wollen und es wirkt in Wirklichkeit alles. Aber so ist es natürlich nicht. meine, das, was der Ludwig vorher beschrieben hat, mit der Frage der Geldflüsse, das gilt natürlich auch hier. Das ist völlig klar. Die Psychotherapie muss unterschiedlich sein, dementsprechend muss auch die Prävention unterschiedlich sein. Die Frage der gesellschaftlichen Aufklärung als Prävention, das genügt alleine. Die Ich-Stärkung als Prävention schon von klein auf, Persönlichkeitsstärkung. Die Frage, eigene Talente gegen Systemregeln durchzusetzen, wäre die nächste Prävention. Und die vierte Prävention wäre ganz einfach die Tatsache, dass vielleicht Ungeborene nicht innerhalb der ersten 8 Monate bereits passiv oder aktiv vom Rauch geschädigt werden und diese Bahnen zwischen ventralem Tegmentum und Nucleus amygdalus zerstört werden. Die kriegen dann, diese Kinder kriegen dann Namen, das heißt dann ADHS oder andere Symptome, weil ja da wieder ein paar Leiter dabei verdienen. Aber es geht darum, das wäre zum Beispiel schon eine echte Prävention. Und sich vor allem darum kümmern, aus diesen armen Schichten und für diese armen Schichten was zu tun. Wenn es das ein bisschen näher interessiert, die Wiener Viktoria im 12. Bezirk ist ein Fußballverein, wo wir diesen Sozialverein dabei haben und wo wir Suchtprävention so machen, dass wir für jede Altersgruppe einen Therapeuten haben und schwierige Jugendliche nicht ausgeschieden werden, sondern in der Gruppe gehalten werden, weil wir glauben, dass das eine echte Prävention ist. Fußball spielen dann ist nicht so gut, wir werden also absteigen, weil wir immer mehr natürlich von wir haben einen guten Ruf dafür und jetzt kriegen wir immer mehr Schwierige aus schwierigen Schulen. Und ab einer gewissen Menge ist das natürlich auch nicht mehr packbar. Das ist schon klar. Okay, als Schluss möchte ich, man kann das in einem Buch lesen, es gibt es in verschiedenen Sprachen, wo man diese Dinge nachlesen kann, wo beispielsweise das Leberkapitel hat also der Ferenczi mitgestaltet mit der Munda, mit der Frage, wie Alkohol eigentlich da wirkt und was er macht. Ich möchte Ihnen als Abschluss nur noch das Programm zeigen. Das können Sie selbst umsonst herunterladen, www.lat-online.at. Jetzt würde ich bitten, dass Sie mir das kann man sich also da herunterladen. Sie sehen, da kriegen Sie als erstes eine Folie. Die Leberdiagnostik ist von Munda und Ferenczi gemacht worden, sind 2 Seiten. Und die psychiatrische Therapie von der Frau Professor Walter und von mir. Und dann wird es für jedes Land, wo es dann eingesetzt wird, wird es modifiziert. Je nachdem, was die dort haben. Es gibt es also in 15 Sprachen in der Zwischenzeit und ist in vielen Ländern der Standard heute, so wie das gehört. Da müssen Sie vorher noch die Sprache anklicken, wenn Sie sich heruntertun. Aber es ist auch ganz interessant, weil Sie dann vielleicht am Slowenischen, Slowakischen oder am Ungarischen Patienten, den Sie haben, die Therapieempfehlung in seiner Sprache geben können. Weil es kommt am Schluss eine Therapieempfehlung für jeden Patienten heraus. Nun, das sind an sich 6 Blätter, die man wissen sollte. 2 Blätter ist die Leberdiagnostik, 1 Blatt ist die Typologie, das macht es automatisch. Und dann sind eigentlich die anderen Sachen, die man vom Patienten wissen sollte. Das erste ist die Frage, ist es wirklich ein Alkoholiker? Wenn Sie jetzt ankreuzen, 3-mal beim ICD-10, dann kommt da unten Diagnoseabhängigkeit. Das heißt, Sie kriegen im Programm auch automatisch, stimmt's oder stimmt's nicht? Weil wenn das natürlich kein Abhängiger ist, dann stimmt das ganze Programm nicht. In der Typologie haben Sie ganz einfach, da brauchen Sie nur das Datum eingeben, today, und dann geben Sie zum Beispiel ein, schweres Bettnässen als Störung, wäre 6 Monate, ja, dann ändert sich da oben der Typ, das wird 4. Wenn er aber gleichzeitig auch eine bipolare Störung hat, dann wird das zum 3er. Das heißt, wenn Sie das ausfüllen, kriegen Sie automatisch den Typ. Brauchen Sie gar nicht darum kümmern. Ja, das geht relativ rasch. Dann haben Sie die Laberparameter, wobei, wenn Sie es eintragen, Ihren Wert, kriegen Sie dann automatisch, das weiß ich nicht, wie das geht jetzt. Okay, danke. Ja. Und jetzt zum nächsten. Ja. Dann wird es automatisch rot oder grün. Also Sie kriegen schon die Frage, ist es pathologisch, ist das nicht pathologisch. Dann können Sie auf die nächste Seite gehen. Dann wird das schon übernommen. Ja. Und dann machen Sie oben Ihre Leberdiagnostik und wenn Sie es ausgefüllt haben, kriegen Sie dann da, bitte schicken Sie es bitte zum Ludwig Kramer oder tun Sie ihn kontrollieren selber. Verstehen Sie? Also relativ einfach, so dass man eben Lebererkrankungen nicht auf den Alkohol schieben kann, was ja oft passiert, auf der anderen Seite bei alkoholkranken Lebererkrankungen übersieht. Und dann kriegt jeder einen Therapievorschlag, je nach Gruppe. Wie ist die Entzugssymptomatik? Wie ist die Ätiologie, wie ist die Dauer, wie ist die Entzugsbehandlung, Wie macht man die Motivationsarbeit? Was ist das Therapieziel? Was ist die Rückfallprophylaxe? Wie behandelt man das? Wie lang macht man das? Das geben wir dem Patienten in die Hand. Und dann besprechen wir es mit ihm, ob es passt oder nicht passt. Wenn er sagt, es passt, ja, dann fühlt sich der Patient angenommen, verstanden und sie haben ihn leicht zu motivieren. Wenn er sagt, es passt nicht, dann können sie besprechen die Faktoren, die nicht passen. Und damit sind sie wieder in der Persönlichkeit und nicht nur im Trinkverhalten oder im Einnahmeverhalten. Und hilft einer therapeutisch massiv. Und wie gesagt, in diesem Instrument sind in der Zwischenzeit von Argentinien bis Australien bis Japan mehr als 40.000 Patienten erfasst. Und es hat sich ganz einfach massiv bewährt in der Betreuung. In Österreich ist leider noch immer so, also schuld ist an dem Ganzen der Heinz Tragl, weiß nicht, ob Sie den kennen, weil der hat mich beraten bei meiner Arbeit und hat gesagt, ich soll es Lash-Typologie nennen. Das war Blödsinn, ich hätte es nennen müssen European Classification System, wie ich es beim Rauchen jetzt gemacht habe. Das hat tadellos funktioniert, aber das war der Fehler und deswegen geht es im eigenen Land leider nicht. Danke.